Okay, mein Name ist Gerfried Schmidt. Vielleicht habt ihr es, wie Axel schon sagte, auch im Lobpreis gemerkt, es geht gar nicht um uns dabei, sondern es geht um die Größe Gottes in unserem Leben. Stimmt das? Amen. Es geht nicht um uns, es geht darum, dass Jesus erhöht wird, dass er sichtbar wird. Es geht um die Welt, wo Jesus sich zeigen will, dass Menschen in sein Reich hineinkommen und errettet werden. Und wir haben als Ältestenteam über eine nächste Predigtreihe gesprochen und ich freue mich, dass ich da den Anfang machen darf. Wir möchten gerne über das Reich Gottes eine Predigtserie starten und über die Gleichnisse des Reiches Gottes. Und ich nenne heute Morgen mein Thema der Sämann und das Reich Gottes. Und bevor wir konkret mit einem bestimmten Gleichnis anfangen heute Morgen, möchte ich erstmal allgemein etwas sagen, wie wir das Reich Gottes verstehen und was das eigentlich ist. Wir reden so oft darüber und sagen, ja, da wo Gott wirkt und da wo er sich den Menschen zeigt, da ist irgendwie Reich Gottes und irgendwie gehören alle Menschen auch dazu, zu dem Reich Gottes und irgendwie wird es ja später auch mal ein Reich Gottes geben. Und die Bibelübersetzungen schreiben oder übersetzen das auch unterschiedlich. Manche sagen Reich Gottes, manche sagen das Königreich, manche reden von der Königsherrschaft. Und allen ist gemein, dass es um eine Art von königlichem Regieren geht. Also da spricht man vom Reich Gottes, wo jemand regiert, wo ein König regiert. Ein König ohne Reich ist kein König, also ein König regiert da, wo ein Reich ist. Es geht manchmal auch um ein räumliches Herrschaftsgebiet. Aber selbst wenn wir uns einen König vorstellen, selbst wenn er außerhalb seines Reiches wäre, würde er trotzdem königlich sein. Also von daher ist es eine räumliche Sache, aber beschreibt auch seine Auswirkung und charakterliche Dinge. Und es beschreibt Gottes unbeschränkte Herrschaft. Und Jesus spricht sehr viel über das Reich Gottes. Ich habe mir im Vorfeld jetzt über die Feiertage, ihr wisst ja, ich liebe Tabellen, eine Tabelle gemacht und alle Bibelverse über das Reich Gottes mir rausgeschrieben und raussortiert. Das sind über 100, allein im Neuen Testament. Man kriegt einen wunderbaren, umfassenden Überblick über das Reich Gottes, was damit gemeint ist, in welchem Zusammenhang Jesus darüber redet. Und im Kern spricht Jesus über das Ankommende oder das Königreich in der Weise, dass er sagt, es ist schon da. Es ist schon nahe gekommen und es wird einmal sein. So, wo Jesus über das Reich spricht, sagt er, auf der einen Seite ist es schon hier, auf der anderen Seite wird es aber auch kommen. Man muss immer gucken, genau worüber spricht Jesus jetzt, wenn er über das Königreich Gottes spricht. Und mein erster Punkt ist der, Jesus spricht genau darüber, dass das Königreich erstmal zukünftig ist. Die Bibelstellen insgesamt erspare ich euch mal. Ich möchte euch einfach nur die Inhalte rüberbringen. Die Bibelverse könnt ihr euch selber zu Hause raussuchen, denn das, was man selber erarbeitet, was man selber entdeckt, das bleibt hängen und führt zur Veränderung. Was bedeutet das zukünftige Reich Gottes? Wie sieht unser Werdegang hier aus? Wir hören es zwar nicht gerne und wir wollen es auch nicht, aber wir alle werden einmal sterben. Das Leben ist endlich, es ist nicht unendlich. Wir werden irgendwann sterben, die einen früher, die anderen später. Und dann kommen wir in so eine Art, ich sag's mal in Kürze, es gibt ein paar Details noch, aber ich sag's mal ganz grob, dann gibt es so eine Art Zwischenort, eine Art Zwischenhimmel, wo auch schon Gerechte und Ungerechte voneinander getrennt sind, so lange, bis dann das Ende kommt. Das Ende, dann kommt Jesus wieder, sein zweites Kommen, die Entrückung wird stattfinden, alle Verstorbenen, also die, die leben, werden entrückt werden und die, die bereits verstorben sind, die vielen, vielen Millionen Menschen werden auferstehen mit einem Auferstehungsleib und sie werden vor Gott erscheinen in ihrem Auferstehungsleib. Dann gibt es das ewige Gericht, Gerechte, die an Jesus geglaubt haben, sind durch Jesus gerechtfertigt, empfangen den Lohn ihrer Nachfolge. Für alle anderen, die Jesus abgelehnt haben, die Jesus nicht gewählt haben in ihrem Leben als ihren Herrn und als ihren Retter, so wie wir es gesungen haben, ich lege mein Leben vor dich hin, ich lebe für dich, es geht um dein Leben, es geht um deine Größe. Für die sagt Jesus sehr viel, auch im Vorfeld gibt es das ewige Verderben, das ist ganz schrecklich. Und dann kommt das ewige Reich Gottes, dann gibt es einen neuen Himmel, eine neue Erde, es wird wiederhergestellt werden, das himmlische Jerusalem kommt auf die Erde und wir haben dann ein ewiges Reich, wir leben ewig mit Gott zusammen, mit Jesus in seiner herrlichen Gemeinschaft. Mal ganz im Groben gesagt, manche sagen, ja, da gibt es noch diese und diese Details, die lasse ich alle mal weg, aber das ist so im Groben unser Werdegang. Und ich wünsche mir, dass wir alle dabei sind. Und ich möchte heute Morgen jeden hier fragen, bist du sicher, dass du dabei bist? Bist du sicher, dass wir uns sehen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dabei bin. Ich mache noch einige Fehler. Manche von euch merken das auch, ich mache Fehler. Manchmal sündigt man auch, manchmal ärgert man sich. Aber ich habe die Gewissheit in meinem Herzen, dass ich durch Jesus gerecht gemacht worden bin. Und deswegen habe ich Anteil an seinem ewigen Reich, welches schon jetzt in meinem Herzen, in meinem Leben begonnen hat. Und hast du keine Gewissheit? Oder hast du dein Leben Jesus nicht niedergelegt und gesagt, du bist der Herr meines Lebens, ich brauche Vergebung meiner Sünden von dir und ewiges Leben, dann wäre heute eine gute Möglichkeit, das festzumachen. Das festzumachen. Wir alle denken, wir wären unsterblich, aber irgendwann kommt der Tod einfach um die Ecke. Und es wäre schade, wenn wir dann im letzten Moment erschrecken und sagen, ach, hätte ich das doch mal gewusst. Und deswegen sage ich das, ich drohe nicht wie im Mittelalter mit Hölle und Tod. Das könnt ihr selber nachlesen im Neuen Testament, Jesus sagt da einiges drüber. Es geht einfach darum, ob wir wissen, dass wir zu diesem ewigen Reich Gottes gehören. So, das ist der Punkt, wenn du das nicht weißt. Nachher haben wir die Möglichkeit, zusammen zu beten, hab den Mut und gib dein Leben Jesus. Das Reich Gottes ist aber auch gegenwärtig. Ursprünglich wurde die Erde mit den Menschen geschaffen, aus Gottes Sicht her, um sein Reich auf dieser Erde zu bauen, um Gemeinschaft mit Gott, mit den Menschen zu haben. Dann kam der Sündenfall dazwischen, es wurde nichts. Trotzdem hat Gott nach einem Weg gesucht, wie er trotzdem seine Königsherrschaft und sein Reich auf dieser Erde ausüben kann. Er erwählte dann ein Volk 2500 Jahre später, nach dem Sündenfall. Vorher hat Gott immer die Augen immer zugedrückt über viele Dinge. Dann erwählte er ein Volk, nämlich Israel, um allen anderen Völkern auf dieser Erde zu zeigen, wie sein Herz ist und um das Wesen Gottes bekannt zu machen. Leider sind sie auch nicht immer so dabei geblieben. Es gab viele Ermahnungen durch Propheten und Weissagungen, um immer wieder die Leute da dran zu halten und zu sagen, Gott hat etwas vor. Gott möchte seine Königsherrschaft durch uns, durch die Menschen ausüben. Dann kam Jesus auf diese Welt, auf die Erde. Wir haben gerade seinen Geburtstag, sein Kommen gefeiert im Rahmen des Weihnachtsfestes. Er kam und hat in machtvoller Weise die Königsherrschaft Gottes dargestellt und gezeigt durch die Dinge, die er gesagt hat, durch die Dinge, die er getan hat. Und die Frage ist, wie wirkt das Reich Gottes heute? Wie wirkt es heute im Jahr 2017 in unseren Herzen? Und wir haben Neujahr darüber gesprochen, über die Jahreslosung. Wir haben gerade auch einige Dinge gehört. Es geht darum, dass unsere Herzen weich sind, vorbereitet sind, flexibel sind, um Gottes Reden zu empfangen, damit wir sein Reich bauen können. Es geht um seine Größe. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist gegenwärtig und es ist sogar nahe herbeigekommen. Er sagt, das Reich Gottes ist greifbar, es ist da, es ist so dicht bei, dass du es greifen könntest. Es ist nahe herbeigekommen, deswegen tut Buße, deswegen kehrt um von eurem alten Leben. Dann fragen ihn die Pharisäer, wann kommt denn das mit deinem Reich und wie sieht denn das aus und wer ist denn der Größte in deinem Reich und diese ganzen Fragen und wann wird es sichtbar werden, wann wirst du endlich die Römer hier aus unserem Land vertreiben, wann wirst du endlich dafür sorgen, dass wir nicht mehr unter einer Besatzungsmacht zu leiden haben. Und Jesus sagt da, das Reich Gottes ist nicht so, es kommt nicht so, dass man es beobachten könnte, denn wenn es so wäre, dann hätten meine Jünger dafür gekämpft, dass ich nicht überliefert werde. Das Reich Gottes ist nicht sichtbar, aber es ist inwendig in uns. Es ist inwendig in dir. Das heißt, die ganze Königsherrschaft Gottes ist inwendig in uns, in dir, in mir. Und durch Jesus wurde es sichtbar. Und er sagt, immer da, wo ihr seht, dass Kranke geheilt werden, dass Dämonen ausgetrieben werden, dass Menschen wirklich befreit werden, das ist ein Zeichen der Wirkung des Reiches Gottes. Nicht alle können dieses Reich Gottes sehen, sondern... Ja, es ist nicht von dieser Welt, nicht zu verwechseln mit einem Reich, so wie irdische Reiche. Das haben in der Vergangenheit immer mal wieder in verschiedenen Phasen gab es das mal. Verschiedene Leute haben das versucht, auch im Mittelalter, haben gedacht, wir bauen irgendwie ein Königreich Gottes, ein Reich Gottes, was sich so verhält, wie es in der Bibel beschrieben wird. Und zum Beispiel die Bauernkriege nach der Reformation waren ja auch so eine Folge daraus, dass sie, gut, Leibeigenschaft, finde ich auch nicht gut, ist auch nicht richtig, aber das hatte Luther eigentlich gar nicht gemeint damit, dass wir befreit sind, sondern er hat in erster Linie die Reformation, eine geistliche Reformation gemeint.
obwohl die anderen Dinge natürlich eine Auswirkung dann auch haben. Und so sind viele Dinge auch politisch und in der Weltgeschichte passiert, wo Menschen versucht haben, Reich Gottes zu bauen. Oder gesagt haben, hier, und heute gibt es das ja auch in anderen Religionen. Und Jesus sagt ganz deutlich, dieses Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist ein anderes Reich, aber es lebt in euch, es ist greifbar. Und nur die können dieses Reich sehen und können in diesem Reich leben, die von Neuem geboren sind, die in ihrem Geist, in ihrem Herzen wirklich von neu gemacht worden sind, dadurch, dass sie an Jesus glauben und dadurch, dass er der Herr ihres Lebens geworden ist. Viele andere Dinge sagt Jesus noch so immer nebenbei, wer zurückblickt, ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Wir müssen nach vorne schauen, das haben wir in diesem Lied gerade gesungen. Wir wollen nicht nach hinten schauen, da gibt es so viele Dinge, die uns abhalten vom Reich Gottes. Wir müssen nach vorne schauen, dort ist das Reich Gottes. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alle anderen Dinge, die uns so Gedanken machen, die uns Sorgen machen, um die uns beschäftigen, sie werden uns hinzugefügt werden, sagt Jesus. Unsere Sehnsucht sollte sein nach dem Reich Gottes. Und Paulus sagt einfach in so einem kleinen Satz, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Es ist nicht Essen und Trinken, obwohl wir das alle so gerne machen. Und jetzt hat man wieder zu tun nach den Feiertagen mit den Kalorien. Das Reich Gottes, das war nicht Reich Gottes. Wir haben zwar das Reich Gottes gefeiert, Weihnachten, aber Reich Gottes ist in Gerechtigkeit. Reich Gottes ist Friede und Freude. Und zwar die Freude nicht, weil wir Spaß haben über irgendetwas, sondern im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Frieden, Freude im Heiligen Geist, das ist Reich Gottes. Und jetzt kommt noch ein Bibelvers im Kolosser steht, dass Paulus sagt, wir sind durch den Glauben an Jesus hineinversetzt worden in sein Königreich, in sein himmlisches Reich. In uns ist Christus mit seiner Königsherrschaft und er möchte durch uns seine Königsherrschaft, sein Reich weiterbringen, dass es sich entwickelt, dass es sich ausdehnt. Sein Reich ist nichts Statisches, sondern es bewegt sich. Wir haben ja politisch eine parlamentarische Demokratie. In England zum Beispiel, in Großbritannien, so ist richtig, gibt es auch eine Demokratie. Und es gibt noch etwas, was wir nicht haben, nämlich eine Königin, die Queen. In anderen Ländern gibt es auch. Aber ich nehme mal die englische Königin, weil sie euch alle vor Augen steht und ihr wisst, wie sie aussieht und was sie macht. Und da gibt es auch eine Königsherrschaft. Aber diese Königsherrschaft ist sehr beschnitten. Diese Königin hat überhaupt gar keine Vollmacht. Sie darf keine Gesetze erlassen, sie darf nicht das Militär einberufen, sie darf nicht einem anderen Land den Krieg erklären. Sie hat überhaupt keine Vollmacht. Sie hat nur Repräsentationszweck. Sie stellt etwas dar, sie ist Königin. Und sie fahren dann manchmal in ihre Länder, die sie so ihr eigen nennen, und sie winken nur leicht. Und das Volk jubelt, nicht so, sondern entsprechend ihres Standes, leicht winken, leicht grüßen. Das wird selbst den kleinen Kindern schon anerzogen, sie winken so. Und nicht so wie mein Enkel, so, sondern sehr vorsichtig. Ein Ausdruck von Königsherrschaft, aber es ist keine Herrschaft. Es ist keine Herrschaft. Und manchmal denke ich, ist das mit dem Reich Gottes hier genauso. Wir akzeptieren das Reich Gottes, wir akzeptieren Gott und Gott kann sich auch repräsentieren. Er darf ab und zu mal winken, er darf ab und zu mal irgendwelche Wohltaten tun und dann freuen wir uns und dann winken wir auch zurück. Toll, dass du da bist. Aber hat das Reich Gottes in uns, hat seine Königsherrschaft wirklich Macht in unserem Leben und durch unser Leben? Und hat es Vollmacht durch unser Leben? Und ich finde viel zu wenig, wenn ich mich anschaue. Und da wünsche ich mir, dass es mehr wird und das darf nicht so bleiben, wie es ist. Und das Reich Gottes in uns sollte eine gewaltige Auswirkung haben. In uns und durch uns nach außen hin. Und die Frage ist, wie geschieht dieses? Und wie können wir das Reich Gottes erklären? Manchmal kann man Dinge erklären, indem man sagt, was es nicht ist. Man kann manche Dinge auch erklären, die man nicht richtig sehen kann anhand ihrer Wirkung. Und genau das hat Jesus gemacht. Mit einer Vielzahl von Gleichnissen hat er das Reich Gottes erklärt. Das Königreich und seine Königsherrschaft. Und diese Gleichnisse werden wir uns an den nächsten Sonntagen anschauen. Und ich fange heute Morgen an mit dem Gleichnis vom Sämann. Vielleicht erinnern sich einige noch. Ich habe vor 2 Jahren schon mal darüber gepredigt. Und ich habe das im Team gesagt, habe ich doch schon mal vor 2 Jahren darüber gepredigt. Ja, haben sie gesagt, dann machst du einfach nochmal. Gut, und dann mache ich das einfach nochmal. Vielleicht habt ihr die Predigt noch in Erinnerung. Das waren 3 Predigten damals. Und ich habe hier vorhin mit Blumen und Erde und so weiter ein bisschen rumgespielt. Vielleicht ist das bei euch hängen geblieben als eine gute Predigt. Das wäre mir echt zu wenig. Ich würde am liebsten fragen, wer hat es damals gehört? Übrigens, jeder Prediger würde das gerne fragen. Und was haben wir daraus gemacht? Was hat sich dadurch verändert in meinem Leben? Und wir hoffen und wir beten, dass diese Dinge, die wir hier in diesem Jahr predigen werden, dass sie etwas in unseren Herzen bewirken. So, wir lesen einmal ab Matthäus 13. Ich lese mal aus der Neues Leben Übersetzung, weil sie am leichtesten verständlich ist. Und in diesem Gleichnis wichtige Details nicht verloren werden durch eine leicht verständliche Übersetzung. So, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Ich habe überlegt, ob man das irgendwie zeitgemäßer ausdrücken könnte. Damals hat Jesus die Gleichnisse gewählt, weil jeder wusste, was er meinte. Ich habe wahrscheinlich noch nie jemanden gesehen, der irgendwie was gesät hat. Das ist nicht so mehr so unser Alltag, aber mir ist auch irgendwie nichts anderes eingefallen. Also bleiben wir mal bei diesem Gleichnis. Und als er die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf einen Weg und die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat ging schnell auf, aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fanden. Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Pflänzchen erstickten. Einige Samen aber fielen auf fruchtbaren Boden und der Bauer erntete 30, 60, ja 100 Mal so viel, wie er gesät hatte. Wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Wer sich meinen Lehren öffnet, wird noch mehr begreifen und er wird eine Fülle von Wissen haben. Aber wer nicht zuhört, dem wird sogar das genommen, was er hat. Ich erzähle diese Gleichnisse, weil die Menschen zwar sehen, was ich tue, es aber dennoch nicht richtig begreifen. Sie hören, was ich sage, aber sie verstehen es nicht richtig. Damit erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas: Du wirst meine Worte hören, sie aber nicht verstehen. Du wirst sehen, was ich tue, aber du wirst nicht begreifen, was es bedeutet. Denn die Herzen dieser Menschen sind verhärtet, ihre Ohren können nicht hören und sie haben ihre Augen geschlossen. Ihre Augen sehen nicht, ihre Ohren hören nicht und ihr Herz versteht nicht und sie kehren nicht zu mir um, damit ich sie heil mache. Vater im Himmel, und ich bete, wir haben schon auch, glaube ich, mehrfach dafür gebetet, aber ich bete jetzt an dieser Stelle auch noch einmal dafür, für uns als Zuhörer, für uns als Gemeinde, dass wir nicht zu denen gehören, die hören, aber doch nicht hören, wo unsere Herzen dick geworden sind und hart geworden sind und wir deshalb nicht verstehen, was du sagst. Ich bete darum, dass unsere Herzen weich werden und wir das verstehen, was du uns sagen möchtest. Auch wenn wir manches nicht verstehen, was Gott sagt, können wir aber anfangen, darüber nachzusinnen, was es bedeuten könnte. Wir können anfangen, mit Gott darüber zu sprechen, was wir nicht verstehen. Wie meinst du das, dass er durch sein Wort zu uns spricht? Dinge, die uns irgendwie verschlossen sind, bete darum, sprich mit Gott darüber. Der Heilige Geist schenkt uns Klarheit und zeigt uns, was das im Einzelnen bedeutet. In Markus wird das Gleichnis auch genannt. Im Markus-Evangelium gibt es noch einen Vers, der steht in Matthäus nicht, der ist aber wichtig. Markus 4, Vers 13. Aber wenn ihr auch dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann die anderen Gleichnisse verstehen, die ich noch erzählen werde? Also dieses Gleichnis mit dem Sämann, ich glaube, die meisten von uns, die aus christlichem Elternhaus kommen, haben das schon in ihrer Kinder, in der Kinderstunde gehört, früher im Kindergottesdienst immer mit dem Sämann und so. Also dieses Gleichnis, was allgemein bekannt ist, ist eines der wichtigsten. Nicht, weil ich das sage, nicht, weil wir das sagen, sondern weil Jesus das gesagt hat. Jesus hat gesagt, wenn wir dieses Gleichnis nicht verstehen, werden wir alle anderen auch nicht verstehen. Es ist anscheinend ein Schlüssel zum Verstehen des Reiches Gottes. Dieses Gleichnis enthält die Wahrheiten darüber, wie Gott handelt und wie sich das Reich Gottes verhält. Ich habe was mitgebracht. Ich kann ja auch praktisch, zwar nicht so oft, aber jetzt fehlt mir doch die eine freie Hand. So, hier seht ihr eine Tüte mit Samenkörnern. Die würde jetzt normalerweise ein Landwirt in die Hand nehmen und säen. Darum geht es. Das sind echt gute, hier von einem landwirtschaftlichen Betrieb dieser Gemeinde. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, um was es sich handelt, ob das Weizen ist oder Roggen. Dafür fehlt mir die Kenntnis. Wie konnte man das rausfinden? Ja, man muss es einfach aussehen, dann sieht man es nachher, ne? Und sich dann merken. Ich habe mich heute Morgen ein bisschen geärgert, als ich in den Keller ging und das holte. Es war nämlich schön trocken gelagert, hier schon seit 2 Jahren. Manche Samenkörner sind, die lagern in manchen Labors hunderte von Jahren. Und ich habe gedacht, das ist gemein. Ich habe erwartet heute Morgen, dass ich da ein kleines Getreidefeld habe auf dem Regal. Dass diese Getreidekörner, diese Samenkörner angefangen hätten zu keimen. Dass sie irgendwie Ähren entstehen und dass da irgendwas dran wäre. War ich aber nicht, war ich ein bisschen traurig. Ich dachte, eine Ernte wird dann doch schon entstehen. Gott wollte das doch so und warum hat Gott das nicht gemacht? Kann mir jemand sagen, warum das nicht der Fall war? Es ist nicht in die Erde gekommen. Aha, es muss also anscheinend in die Erde kommen. Diese Samenkörner, diese Getreidekörner sind deswegen nicht aufgegangen, weil sie nicht in die Erde gekommen sind, weil sie nicht gesät worden sind. Das heißt, dieses kleine Samenkorn, dieses kleine Getreidekorn in sich hat also das ganze Potenzial, ein riesiger Getreidehalm zu werden mit einer vielfachen Frucht an den Ähren später. Alles ist in diesem kleinen Samenkorn enthalten. Man kann nichts hinzutun. Nichts. Man kann zwar den Boden bereiten, wir haben das gelesen, es geht um den Boden, aber in sich hat dieses Samenkorn das ganze Potenzial, ein schöner Getreidehalm zu werden und vielfache Frucht zu bringen. Und das ist mein Punkt, um den es mir heute Morgen schon geht. Nur der eine, die anderen werde ich nächsten Sonntag was zu sagen. Jesus sagt, bei diesem Gleichnis, was ich euch erzähle, das Samenkorn, was der Sämann ausstreut, ist das Wort Gottes. Wo streut er das hin? Auf mein Herz. Paulus sagt, wir sind der Acker Gottes. Wir sind das Feld Gottes und es muss gesät werden. Das Wort Gottes muss gesät werden. Das Reich Gottes wird sich nicht irgendwie ausbreiten, indem auf einmal eine Feuerglut am Himmel erscheint, sondern es wird sich ausbreiten, indem wir Wort Gottes säen, in die Erde hineinbringen, in die Herzen hineinbringen. Und es wird dann aufgehen und es wird dann wachsen. So funktioniert das Reich Gottes auf der Basis von seinem Wort. Sein Wort hat so wie ein Getreidekorn alle Kraft, alle übernatürliche Kraft in sich, Königsherrschaft Gottes auszuüben. Und Gott hält sein Versprechen und er sagt, wenn etwas gesät ist, wenn es in der Erde ist und der Boden gut ist, dann wird es wachsen. Dann wird es einfach wachsen. Dieser Keimungsprozess ist ein ganz natürlicher Vorgang. Den kann man vielleicht nur verhindern. Man kann Dünger dran tun, aber an dem Keimungsprozess selber, da wirst du mir sicherlich als Biologe recht geben, da kann man, das ist in dem Korn drin. In dem Korn ist das drin. Wenn es gesät wird, wird es aufgehen. Und unser Bemühen ist nicht zu gucken, ob es wächst, sondern um zu gucken, dass es erstmal gesät wird und dass der Boden in Ordnung ist. Was würde passieren, wenn ich jetzt diesen Getreidesamen da vorne auf die vereiste Bürgersteigfläche aussäen würde? Würde nichts passieren. Obwohl Jesus gesagt hat, wir sollen es säen und obwohl dieses Getreidekorn alles enthält, damit daraus ein wunderschöner Getreidehalm wird, wird es nicht aufgehen, weil der Boden nicht gut ist. Der Boden ist zu hart. Der Boden da draußen, der Bürgersteigboden, enthält keine Nährstoffe. Es kann sich nicht entwickeln. Liegt das an dem Samenkorn? Nein, es liegt nicht daran. Es liegt an dem Boden. Und warum hat Jesus ein Samenkorn genommen? Weil sich dieses Samenkorn genauso, oder das Reich Gottes verhält sich genauso in der übernatürlichen Welt wie das Samenkorn in der natürlichen Welt. So verhält sich das Wort Gottes auch in unserem Leben. Unser Nachbar hat einen wunderschönen Kirschbaum. Und jeden Sommer sind da Mengen, Hunderte von Kirschen dran. Und jedes Mal denke ich, ich hätte auch gerne so einen wunderbaren Kirschbaum. Also das entspricht jetzt nicht so ganz der Wahrheit, aber ich erzähle einfach meine Geschichte. Ich hätte auch gerne diese wunderbaren Kirschen. Und ich bin fast neidisch auf ihn. Er hat einen tollen Kirschbaum, ich habe aber keine Kirsche. Und ich denke, hätte ich mal auch so viele Kirschen wie er. Und dann können wir miteinander reden und er sieht, wie ich darunter leide. Und er kommt zu mir, legt seinen Arm um mich und sagt, ach Gerfried, geteiltes Leid ist nur noch halbes Leid. Ich bedauere dich sehr. Es wäre schön, wenn du endlich auch, wenn deine Wünsche erfüllt werden und du auch so einen Kirschbaum hättest. Wir können sogar beten, wir können sogar uns jeden Abend treffen und darüber reden, wie Kirschbäume wachsen. Aber wisst ihr, was ich einfach machen muss? Warum habe ich keinen Kirschbaum? Weil ich keinen gepflanzt habe, weil ich nichts gesät habe. Ich muss also etwas säen. Ich muss dafür sorgen, dass es in die Erde hineinkommt. Dann werde ich Frucht empfangen. Und in unserem geistlichen Leben passiert ständig das Gleiche. Wir erwarten nämlich Kirschbäume, wo wir niemals einen Kirschbaum gepflanzt haben. Wir sind enttäuscht manchmal und verwundert, dass wir keinen Garten haben. Wir haben niemals Samen gesät. Und wir fragen uns manchmal, warum habe ich immer noch bestimmte Probleme und warum hat Gott meine Gebete nicht beantwortet? Aber habe ich das Wort Gottes? Jesus sagt, das Samenkorn in diesem Gleichnis ist das Wort Gottes. Habe ich es in mein Herz hineingesät, damit eine Frucht entstehen könnte? Wir warten immer so lange, bis wir ein Problem haben, bis eine Krise da ist, dann beten wir. Und sehr oft hilft uns Gott wie durch ein Wunder und entsprechend seiner Gnade heraus und alles wird wieder gut. Und dennoch sind wir oft enttäuscht von Gott, dass er nicht so handelt, wie wir uns das erwarten. Macht er oft auch nicht, stimmt schon. Aber die Frage für mich ist immer, habe ich etwas gesät in mein Leben? Habe ich etwas hineingesät? Jesus möchte, dass wir verstehen, wie sein Reich funktioniert und dass das Wort Gottes wie ein Same ist, der auf fruchtbaren Boden fällt. Wir können viel für die Völker beten, dass sie Gott erkennen und dass sie auch zu Gott finden. Aber wenn wir nicht den Samen ausstreuen, wird das nicht geschehen. Auch da ist unsere Verantwortung, nicht nur bei uns, sondern auch in der Welt, den Samen des Wortes Gottes hinauszusäen. Da gibt es Menschen, die sind besser in der Sache und manche sind schlechter. Wenn ich für meinen Kollegen bete, dass er Gott erkennt, dann kann ich das machen. Dann ist es hilfreich und total gut. Aber ich muss einfach irgendwann mal anfangen, diesen Samen auszustreuen. Sonst kann das Wort Gottes nicht wachsen. Sonst kann das Reich Gottes nicht wachsen. Und wenn wir Frucht des Reiches Gottes sehen wollen, egal in welchen Bereichen, dann fängt es immer mit dem Wort Gottes an, weil das Wort Gottes Kraft enthält, Dinge zu verändern. Wachstum geschieht immer durch das Korn. Wachstum geschieht nicht durch den Boden. Der Boden bereitet das Wachstum vor. Der Boden hilft dem Samenkorn zu wachsen. Auch dass der Bauer da ständig hingeht und danach guckt, was dann sein Getreidefeld so macht, hilft vielleicht dem Boden zu bereiten, aber das Wachstum selber geschieht durch den Samen, durch das Samenkorn. Nicht durch den Sämann. Der kann nur säen. Der kann nicht das Korn zum Wachsen bringen. Auch nicht das gute Wetter oder schlechte Wetter oder Regen oder Trockenheit. Das beeinflusst den Boden, aber nicht das Wachstumspotenzial dieses Samenkornes. Und so möchte ich sagen, wenn das Wort Gottes in unserem Leben aufgehen soll und wenn es gesät ist und in einen Keimungsprozess hineinkommen soll, dann geht das nicht durch Gemeinschaft. Gemeinschaft verursacht nicht das Wachsen des Samenkornes, auch nicht Lobpreis, auch nicht Gebet, noch nicht mal diese Predigt. Sie hilft nur, das auszusäen. Das Wachstum in unserem Leben geschieht durch das Korn des Wortes Gottes. Lobpreis, Gemeinschaft, Predigt, Gebet helfen dem Boden weich zu halten. Und ich finde, manchmal sollten wir das unterscheiden. Das Wachstum selber geschieht alleine durch das Samenkorn und durch das Wort Gottes, welches ausgestreut wird. Und Gott bringt sein Reich immer in Saatform, niemals in der Form von Ernte. Da, wo wir ernten, haben wir vorher auch gesät. Wo wir nicht gesät haben, können wir nicht ernten. Dann beten wir manchmal um Ernte, aber es wird keine Ernte passieren, weil nichts gesät wurde. Gott bringt sein Leben zu uns immer in Form einer Saat, eines Saatkorns, immer in Form seines Wortes. welches durch den Heiligen Geist lebendig gemacht wird. Gemeinschaft, Gebet füreinander, Lobpreis hilft, den Boden meines Herzens zu bereiten und weich zu halten und weich zu machen oder Härte, vereiste Härte und Bitterkeit aufzulösen und zu verändern, sodass das Weizenkorn, was in die Erde fällt, dann Frucht bringen kann. Aber das Wachstum selber geschieht immer durch das Korn, durch das Wort Gottes. Und deswegen liebe ich das Wort Gottes so sehr, weil nur das Wort Gottes wirklich Veränderung bringt. Und die anderen Dinge bereiten es vor. Und wenn wir Frucht haben möchten, sollten wir anfangen, etwas zu säen. Der Samen bringt die Frucht hervor. Nicht der Boden, nicht die Fähigkeit, nicht unsere, meine Fähigkeit, nicht die Fähigkeit des Landwirtes, sondern allein der Same des Wortes Gottes. Und damit möchte ich schließen. Gab mir noch was hinterher? Genau, das Wort Gottes muss gesät werden. Das war der Punkt, um den es mir ging heute Morgen. Und das werfe ich mal in unsere Mitte und wünsche mir, dass wir das mitnehmen und mal drüber nachdenken. Wie gehe ich mit dem Wort Gottes um? Wie kann ich das machen? Wie geschieht das, dass dieses Wort in mein Herz hineinkommt? Da will ich nächsten Sonntag was drüber sagen. Über die Beschaffenheiten der verschiedenen Bodenarten, über die verschiedenen Typen, die wir da erkennen können. Aber wir wollen uns ausstrecken in unseren Herzen und den Boden unseres Herzens weich machen, bereit machen und erkennen, dass Wachstum und Veränderung und Ausbreitung des Reiches Gottes durch den Samen seines Wortes geschehen wird. Amen.